Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben.
Ja, wir sind heute in unserer Predigtserie bei Teil 2. Und bevor ich auflöse, um wen es geht, würde ich beten. Herr Jesus, wir loben, wir preisen dich. Dein Kreuz steht im Mittelpunkt der Geschichte, im Mittelpunkt der gesamten Schöpfung. Der Sieg der gesamten Schöpfung wurde errungen durch den Tod und die Auferstehung, die nur du tun konntest. Herr, wir danken dir, dass wir uns hier in deinem Namen treffen dürfen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Und wir beten, dass du heute durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst, dass du uns veränderst, dass du uns ermutigst, erbaust, wiederherstellst, neue Hoffnung und neue Freude schenkst. Dir sei die Ehre. Amen. Amen. Genau, heute geht es um Ruth. Ruth ist ein cooles Buch, aber es steht eigentlich auch an einer relativ interessanten Stelle. Also die Bibel fängt an, fünf Bücher Mose, ganz viel Action, ganz viel Kram, wie kann man so einen Tempel organisieren und so weiter. Dann geht es weiter, Josua, sie nehmen das verheißene Land ein nach einer Wüstenreise. Dann sind sie im verheißenen Land, haben ganz viele Probleme mit Feinden, es ist relativ viel Chaos. Gott lässt immer wieder irgendwelche Anführer stark werden, sogenannte Richter, und sie schaffen es immer ein bisschen, die Feinde zu besiegen für eine bestimmte Zeit, und dann ist es so ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt. Und wir sehen auch, dass da ein relativ großes Chaos unter dem Volk ist. Jeder tut, was er will. Richter 21, 25 beendet das gesamte Buch mit dem Vers: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das klingt natürlich überhaupt nicht gut, wenn jeder tut, was er für richtig hält. Das geht normalerweise nicht gut bei uns Menschen. Und so endet das Buch Richter, dann kommt das Buch Ruth und dann geht's weiter mit Samuel und Könige. Und in diesen Büchern geht es im Endeffekt um, wie Israel zu seinem König kam. Und jetzt haben wir dazwischen dieses Buch Ruth nach einer Frau benannt. Es geht auch um Frauen unter anderem. Und es ist auch ganz lustig, dass dieses Buch eigentlich fast nur aus Dialog und Gespräch besteht. Der kam nicht an. Okay, aber es ist ein relativ interessantes Buch, weil es steht dort ein bisschen random auch an der Stelle. Könnte man erst mal meinen. Es wird oft auch als so ein Buch, da geht es um eine Liebesgeschichte, wahrgenommen. Aber ich glaube, es geht noch viel tiefer. Aber da steigen wir einfach mal gemeinsam ein. Es fängt an in Kapitel 1, Vers 1, und dort steht: Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Wir sehen, da ist nichts zu essen, und ein Mann sagt: Hey, let's go, wir gehen woanders hin. Aber wenn wir auch schauen, wo geht er eigentlich hin? Er geht nach Moab. Und die Moabiter sind eigentlich die Feinde Israels. Und wenn wir auch mal schauen, wo kommen die Moabiter eigentlich her? Wir reden jetzt nicht über die ganze Story, aber es gab mal so eine Stadt, Sodom und Gomorra, und Gott hat die zerstört. Und es gab einen Mann, eine Familie, die er rausgerettet hat. Das war der Lot. Und der Lot ist aus dieser zerstörten Stadt geflüchtet oder kurz davor und war dann mit seinen zwei Töchtern in einer Höhle, und die hatten keinen Mann. Und dann haben sie ihren Vater betrunken gemacht und haben dann mit ihrem Vater Kinder gezeugt. Und daraus ist dieses Volk der Moabiter entstanden. Sie haben also so eine Geschichte, die jetzt auf einen nicht besonders ruhmvollen Anfang zurückgeht. Und er lässt sich eben in Moab nieder, dieser Mann. Und es ist auch interessant, er geht aus Juda weg. Und wenn zu der Zeit jemand aus Juda weggegangen ist, dann hat er auch zum Stamm Juda gehört. Das ist einer der 12 Stämme Israels. Und wenn wir auch anschauen, wie ging eigentlich deren Geschichte los, dann ist sie auch relativ interessant. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, da sieht man das ein bisschen, was da eigentlich abging. Der Juda, der hat nämlich auch eine Frau, die nicht von seinem Volk war, als Frau genommen. Und hat dann 3 Söhne gehabt. Und der erste Sohn hat eine Frau geheiratet, die Tamar. Und dann ist aber ihr Mann gestorben, er. Und er hatte aber kein Kind. Und es gibt in Israel so eine Regel, wenn du hast einen Bruder, der hat eine Frau, und wenn dann dein Bruder stirbt und du bist ein Mann, dann musst du die Witwe deines Bruders zur Frau nehmen und ihr praktisch einen Nachfahren machen, damit sozusagen seine Familie weiterlebt. Das ist sozusagen deine Aufgabe als nächster männlicher Verwandter in diesem Fall. Das hat dann auch der Juda gemacht und den Onan, den Bruder der Tamar, zum Mann gegeben. Der hatte aber keinen Bock da drauf und hat da ein bisschen rumgetrickst. Daraufhin hat ihn Gott umgebracht. Übrigens, das Wort Onanieren kommt auch von dieser Person, weil er seinen Samen nicht ihr gegeben hat, sondern auf den Boden fallen lassen hat. So beschreibt es die Bibel charmant. Genau, und daraufhin sagt sich der Juda, ja gut, jetzt habe ich ja noch einen Sohn, aber ich habe jetzt keine Lust, den der Tamar zu geben, weil das ging ja alles nicht so gut aus. Und die Tamar, die ist traurig und ihr wird im Endeffekt ihr Recht geraubt, da einfach den Namen ihres Mannes weiterleben zu lassen. Und es endet damit, dass sie sich als Prostituierte verkleidet und der Juda läuft vorbei und scheinbar war der so ein Typ und geht dann zu dieser Prostituierten, verkehrt mit ihr. Die waren halt bekleidet auf eine gewisse Art und das war aber die Tamar. Und auf diese Art und Weise hat die Tamar dann doch ein Kind bekommen, aber eigentlich von ihrem Schwiegervater, der ihr das Recht verweigert hat. Und ich hätte es einfach so mitgenommen, dass wir einfach mal sehen, also ich finde es eine wilde Geschichte, aber auch, dass wir einfach sehen, hey, im Endeffekt Juda, die Story, wie die angefangen hat, familiär gesehen, war auch Chaos und überhaupt nicht gut. Und da haben wir jetzt am Anfang zufälligerweise mal Juda, dann haben wir die Moabiter und beide fangen mit seltsamen Familiengeschichten an. Aber so viel dazu. Auf jeden Fall hat dann in Moab der Mann mit seiner Frau, er hat zwei Söhne und beide Söhne, wir sind wieder im Buch Ruth, beide Söhne heiraten Frauen. Auch eben in der Fremde, Moabiterinnen, obwohl sie eigentlich normalerweise im eigenen Volk heiraten sollen. Und dann kommt der Schicksalsschlag. Alle drei Männer sterben. Der Mann, der aus Juda weggegangen ist, stirbt. Nur noch die Mutter ist zurück. Und die beiden Söhne sterben, nur noch deren Frauen, die Moabiterinnen, sind übrig. Und da sitzen dann jetzt drei Frauen in einer Art existenziellen Krise. Weil normalerweise hat der Mann damals die Familie versorgt und diese Versorgung bricht ein in der Fremde in einer Zeit der Hungersnot. Und jetzt gibt's auch dieses Problem. Wir hatten das ja, dass normalerweise der nächste männliche Verwandte das dann übernimmt und die Familienlinie sozusagen weiterführt. Problem ist aber, die sind alle tot, da ist kein Mann. Und die Mutter, die Schwiegermutter, die sagt dann, hey, eigentlich glaube ich, dass es auch keine Option ist, dass ich einen neuen Mann finde und dann wieder Kinder zeuge, die Kinder groß werden und die dann euch heiraten, damit es weitergeht. Und ich weiß, das Ganze ist für uns ein bisschen weird, weil wir einen anderen Bezug zur Familie haben, glaube ich, heute als damals. Aber damals ist schon relativ wichtig gewesen, dass die Familie weitergeht und wenn es irgendwo geendet hat, aus irgendwelchen Gründen, dann war das ein Riesenproblem. Dann war das eine ganz schlimme Sache. Du hast im Endeffekt auf eine gewisse Art und Weise biologisch geendet. Du bist wirklich ausgestorben sozusagen, deine Familie und deine Linie. Und ich glaube, es ist auch heute immer noch super relevant, aber damals hatte das nochmal einen ganz anderen Wert. Und in dieser Situation sagt dann Naemi, so heißt die Mutter, zu diesen zwei Schwiegertöchtern, ich kann euch nicht helfen, bitte geht einfach, geht zurück. Und die eine Schwiegertochter, die sagt, okay, ich gehe zurück zu meiner Familie, let's go, weiter geht's. Und da haben wir diese Abschiedssituation, auch wie aber die andere Tochter sich entscheidet. Steht in 1,14, da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Und das sehen wir bei der Schwiegermutter, bei der Naemi, so eine richtig heftige Hoffnungslosigkeit. Gott hat uns verlassen und es mündet auch in einer Art Lieblosigkeit. Sie sagt im Endeffekt, hey, geht zurück zu euren Götzen, geht zurück zu euren Göttern. So, mein Gott kann euch nicht helfen. Sie hat im Endeffekt ihren Glauben an Gott verloren und schickt andere Menschen zurück zu diesen Götzen, von denen sie hergekommen sind. Sie ist absolut verzweifelt und ist aber trotzdem cool, weil wir sehen da, die eine verlässt, aber die andere bleibt. Und es ist richtig schön, dieses Wort, wenn wir nochmal einen Vers zurückspringen, dort steht, Ruth aber hing ihr an. Und dieses Anhängen ist auch dasselbe Wort, was am Anfang im Garten Eden bei Adam und Eva geschrieben ist, dass ein Mann seiner Frau anhängt. Da ist eine Rede von einer ganzheitlichen, tiefen Verbindung zwischen zwei Personen. Es ist richtig cool, dass im Buch Ruth öfter mal so eine gewisse Art von Ehe-Verbundenheits-Familiensprache angewendet wird auf dieses Verhältnis von Naomi, der Schwiegermutter, zu ihrer ausländischen Tochter, zu ihrer ausländischen Schwiegertochter. Und so hängt Ruth dem Herrn an, sie hängt dem Volk Israel an, sie hält sich für treu und ganzheitlich dazu verbunden, obwohl sie eigentlich auch zurückgehen könnte und ihr Leben in ihrer Heimat neu starten. So geht es dann auch weiter. Und so geht es dann auch weiter mit einem richtig schönen Vers, 1,16. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist auch mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Und wir sehen einfach so einen krassen Glauben, wir sehen eine krasse Treue und Ruth, die sich nicht mehr identifiziert mit wo sie herkommt, sondern mit dem Gott, den sie kennengelernt hat und mit seinem Volk. Und statt es sich gut gehen zu lassen, nimmt sie die Bedrängnis, nimmt sie den Mangel und diese herausfordernde Situation in Kauf und zahlt damit ja auch einen großen Preis für den Glauben und das Vertrauen, was sie in diesen Gott hat, den sie eigentlich nur kurz kannte von dieser Familie, in die sie hineingeheiratet ist. Richtig cool und ist auch interessant, diese Sprache, bis der Tod uns scheiden soll. Das nehmen wir ganz oft für Hochzeiten, aber es ist die einzige Stelle in der Bibel, wo das mal so steht. Und in diesem Fall bezeichnet es diese Beziehung eben zwischen der Schwiegertochter und der Schwiegermutter. Ich finde das sehr cool, aber auf jeden Fall geht die Story weiter und die gehen zusammen nach Bethlehem, Rückkehr. Und man kann sich auch denken, wie das gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer von euch mal auf so einem Klassentreffen war. So, du gehst so wieder zurück und es ist so ein bisschen so, hey, wie lief's eigentlich bei dir? Und alle sind auf so einem Agentenmodus unterwegs. So, je nach Beziehungen ist auch ein bisschen cringe, ich weiß es nicht. Und ich glaube, dass man da auch ganz viel Sorge haben kann oder sich vielleicht auch schämt und sich denkt, hey, ich bin jetzt nicht so da rausgekommen, wo ich eigentlich rauskommen wollte und freue mich deswegen nicht auf diese Rückkehr oder dieses Wiedersehen. Und so ging es der Naomi, sie geht zurück nach Bethlehem, Mann weg, alles weg, hoffnungslos und da wartet natürlich dann das ganze Dorf auf sie und das Dorf hört immer gern zu, das will immer wissen, was ging ab, was passiert. Und da sehen wir aber auch, wie Naomi dann reagiert hat. 1,20 steht geschrieben, sie aber sprach, nennt mich nicht Naomi, der Name bedeutet Liebliche, sondern nennt mich Mara, der Name bedeutet Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Und vielleicht kennt man das, da ist ein Schicksalsschlag. Und natürlich ist der Schuldige in der Sache Gott. Wer sonst könnte ja daran schuld sein? Und Naomi gibt sich aber auch dieser Klage hin, sie füttert ihr Herz, ihre Bitterkeit mit ihrem Frust und lässt es auch bei anderen Leuten raus. Und wir sehen da auch einen krassen Gegensatz, wie Ruth sich davor identifiziert hat mit dem Gott und dem Volk und wie Naomi sich jetzt aber hier identifiziert mit ihrem Schmerz, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Klage. So interessant, dieses Bitterkeit, das kommt auch aus der Geschichte Israels, weil das Volk einmal in der Wüste unterwegs war. Und dann haben sie ganz viel Durst und treffen auf so eine Oase und wollen das Wasser trinken, aber das Wasser ist bitter. Und dann nennen sie diesen Ort Mara für Bitterkeit. Das Coole ist, dann schmeißen Mose ein Holzstück rein und das bittere Wasser wird süß. Und ich würde sagen, das ist schon so ein kleiner Vorschatten, dass das Holz des Kreuzes die Bitterkeit wirklich zu was Süßem transformieren wird. Aber ich glaube auch, dass das Buch uns dahin führen wird, früher oder später. Aber jetzt gerade ist die Naomi da und sie möchte von den anderen in ihrem Leid, in ihrem Selbstmitleid, in ihrer Bitterkeit gesehen werden. sehen wir auch ganz oft stark, da wo Menschen Schlimmes erleben und sich dem hingeben, dass sie sich da auch immer so ein bisschen disconnecten von ihrem Umfeld und ihrer Umgebung, dass sie erwarten, dass andere ihr Leid so sehen, wie sie es sehen, in ihrer Hoffnungslosigkeit und auch dann aufgewühlt darüber sind, wo das nicht passiert. Sehen auch hier, hey, warum nennt ihr mich denn Naemi? Der Herr hat mich gedemütigt, hört auf, mich die Liebliche zu nennen. Ihr müsst es so sehen wie ich. Und sie sucht nach der Bestätigung des Leides im Umfeld, statt im Vertrauen zu Gott wie Ruth. Aber sie ist in Bethlehem in ihrer Situation und hat zum Glück eine ganz tolle Schwiegertochter. Dann ist gerade Erntezeit in Bethlehem. Und die Ruth, die geht los, weil es gibt in Israel, gab es damals so eine Art Sozialsystem. Das sah im Endeffekt so aus, gab ja Felder und wenn dann geerntet wurde, dann fällt da ja immer ein bisschen was hier und da runter. Und dann war die Anweisung Gottes an sein Volk, hey, hebt das Zeug nicht auf, sondern lasst es liegen für die Witwen, für die Bedürftigen, für die Weißen, aber auch für die Fremdlinge, damit eben die Menschen, die Mangel in der Gesellschaft haben, versorgt werden und nicht außen vor bleiben. Und es ist auch schön, es ist auch eine Erinnerung gewesen für das Volk, die ja selber in Ägypten mal als Fremdlinge waren und auch auf diesen Goodwill ihrer Umgebung angewiesen waren. Also eine super schöne Sache. Und in diesem Kontext ist jetzt eben die Ruth und sie sammelt dann auf einem Feld das Weizen. Und dieses Feld gehört zufällig einem Boas. Und da es ein Dorf ist, hat er natürlich auch schon gehört von der Naemi, die zurückkam, die Bittere genannt werden wollte, aber auch von der Schwiegertochter, die eigentlich eine Fremde ist, aber sich im Glauben zu dem Gott und dem Volk stellt, die bei ihrer Schwiegermutter bleibt, statt alleine versucht, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, die eine ganz große Treue hat. Und dann sagt er zu ihr, hey, sammel hier ruhig alles, was auf den Boden einfällt, komm immer auf mein Feld, du musst gar nicht woanders gucken, wo du bleibst, hier bist du versorgt. Ich sag auch den Handwerkern, den Bauarbeitern, den Landwirten, genau, dass niemand dich belästigen darf, dass nichts passieren darf. Das ist eine ganz große und tolle Zusage für so eine Frau, die auch ja ganz schutzlos in dieser Situation dasteht. Und sagt auch, hey, trink von meinem Wasser. Und da ist auch ein so schöner Vers, der auch so eines der Herzstücke dieses gesamten Buches bildet, steht in Ruth 2, Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. Und wir kommen ja aus diesem Buch Richter und Chaos und die Leute machen wirklich komische Sachen und zerteilen und vergewaltigen Leute im Buch Richter, das ist enorm gestört. Und jetzt sehen wir hier aber auch im Kleinen, dass in den Familien auch was anderes passiert, dass da so eine große Gnade ist, wo die, die kein Anrecht auf Hilfe hat, einfach so eine große Hilfe inmitten des Volkes findet und Annahme. Und ist natürlich auch ein Schatten und Vorbild auch für Jesus, wo jeder Mensch willkommen ist, der sich im Glauben zu ihm stellt, obwohl niemand verdient hat, den Segen Gottes zu empfangen, teilt er ihn trotzdem mit uns und lässt uns da auch auf unsere Knie fallen. Und uns da auch aussprechen, hey, warum habe ich Gnade gefunden, Gott, dass du dich um mich kümmerst, obwohl ich ein Fremder bin. Und Boas lobt auch da die Treue zu Gott, sagt, hey, dir werde Lohn zuteil von Gott, Ruth, weil du bist eine treue Frau, richtig cool. Und er gibt dann sogar nochmal die Anweisung an die Knechte, aus dem, was ihr gesammelt habt, zieht nochmal so extra was raus und schmeißt es auf den Boden. Richtig gut, auf jeden Fall ein Ehrenmann, der Boas. Und zu Hause erzählt Ruth es dann der bittere Naemi, was so passiert ist und auf diesem Feld und der Boas hat das und das gemacht. Und da sprach Naemi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naemi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Naemi zieht die Bitterkeitsbrille aus und zieht die Glaubensbrille an. Wir sehen da, dass einfach all dieses komische Zeugs von vorhin verschwunden ist und diese kleine Information plötzlich so einen großen Glauben in ihr geweckt hat und ihre Perspektive auf die Situation. Aus Unglaube wird Glaube und aus Vorwürfen gegenüber Gott wird ein Loben Gottes. Gesegnet sei er vom Herrn. Gott ist gnädig über die Lebenden und die Toten. Sah vorher noch mal kurz anders aus und ich finde es ein schönes Zeugnis einfach, wie so ein kurzes Wort, ein kurzer Blick auf das, was Gott wirklich tut unser Denken und unsere Sichtweise auf Situationen ändern kann. Wenn wir erkennen, was er tut, dann öffnet es uns, glaube ich, wirklich die Augen. Und warum das so besonders für die Naomi war, ist eben, weil er ein Löser war. Und da sind wir wieder in dieser Story drinnen mit, wenn einer stirbt, dann muss der nächste Verwandte praktisch die Witwe heiraten und ein Kind mit ihr zeugen. Das nennt man die Leviratsehe, dass du dich eben um die Witwe deines Bruders kümmerst und scheinbar ist Boas dieser nächste Verwandte. Gleichzeitig ist das Konzept aber auch so, wenn Israelit sich damals verschuldet hat, dann hat er dieses Land verkauft im Endeffekt und dann sollte aber der nächste Verwandte dieses Land wieder zurückholen. Da gab es in Israel auch so ein Riesenkonzept, wo es eigentlich immer wieder darum geht, dass Gott will, dass die Familie immer wieder zurück auf ihr Grundstück kommt und sie da auch einen ewigen, einen dauerhaften Besitz haben. Und diese Person, die das eben für die Ruth und für die Naomi machen konnte, ist zufälligerweise genau dieser Boas, auf dessen Feld sie gelandet ist. Er ist der nächste Verwandte zu dieser Familie und er besitzt die rechtliche Fähigkeit und Autorität, da wieder was Neues zu tun und diese Familie zu retten, die alles verloren hat. Mega cool, der Löser Boas. Und so geht es dann aber erstmal noch mal ein bisschen weiter. 3 Monate ungefähr geht so eine Erntezeit, habe ich gelesen. Also ist die Ruth da auch ordentlich am Ackern für mehrere Monate. Und dann kommt eines Tages die Naomi und denkt sich, warte mal, ich bin doch die Schwiegermutter. Ich sollte doch meiner Schwiegertochter helfen, dass sie einen Mann findet und dass das Gute geschieht. Und daraufhin macht sie sich ein paar Gedanken und wir sehen auch, dass aus der Bitteren plötzlich die Beratende wurde und sie gibt ihrer Schwiegertochter Tipps und sagt im Endeffekt, hey, heute wird dieser Boas in der Scheune sein, dann wird er da arbeiten, mach du dich fresh und dann geh zu ihm in die Scheune, wenn er schläft und dann geh unter die Decke bei seinen Füßen und leg dich da drunter, bis er dich entdeckt. Und für uns ist das natürlich eine vollkommen randome Situation, mach das auch bitte nicht nach. Aber es ist kulturell einfach für uns fremd, aber es ist eine super ausdrucksstarke Situation, dass sie sich ehrenhaft zu seinen Füßen um Schutz und um Hilfe bittet. Sie sagt im Endeffekt, als er aufwacht, hey, tu deinen Mantel um mich und bittet ihn im Endeffekt auf eine der demütigsten Arten um Gnade und sie zu unterstützen und sagt, hey, du bist unser Löser, bitte hilf uns. Und was sie aber auch eigentlich damit sagt ist, wenn du möchtest, heirate mich. Auch crazy, also wenn ihr irgendwer einen Antrag plant, vielleicht wäre es eine Option. Aber ich empfehle den Männern lieber, den Antrag zu machen und sich auch nicht vor der Ehe unter irgendwelche Decken zu legen. Aber es ist so cool, weil der Boas, der erkennt auch direkt diese Geste und der ehrt diese Geste. Wir müssen dran denken, es ist auch eine patriarchale Gesellschaft, bedeutet der Mann hat eine große Autorität und kann da, hat auch eine große Freiheit in dem, was er tut. Der Boas musste die Ruth nicht unterstützen. Er hätte auch sagen können, ey, das bringt mir gar nichts, ich stecke da Ressourcen ein. Das Kind, was dann da rauskommt, gilt auch nicht als Boas sein Kind. Es gilt dann als das nicht biologische Kind von ihm, sondern das Kind des Bruders. Und das heißt, er steckt seine Ressourcen ein und hat ja nicht mal selber was davon auf eine gewisse Art und Weise. Also es ist ein großes Opfer, was auch da jemand damit bringt, der das tut. Eine große Geste der Nächstenliebe. Aber Boas tickt anders und er sagt, hey, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. An die Frauen lest mal Sprüche 31. Und wenn ihr das aber daneben haltet, werdet ihr auch sehen, dass da eine sehr ähnliche Sprache zu finden ist. Eine tugendhafte Frau, die in den Toren gelobt wird, bedeutet dort, wo die Männer, die Ältesten sitzen und der Bürgermeister sozusagen. Und ich glaube, dass der Autor von Sprüche 31 hier auch inspiriert wurde oder auch Ruth als Beispiel hatte für eine Frau, die richtig treu und die richtig gut gehandelt hat. Und Boas sagt dir auch, warum? Hey, du hättest die Möglichkeit gehabt, zu deinem Volk zurückzugehen, dir irgendeinen Mann zu nehmen, der dir gefällt und dein Leben, so wie du es möchtest, auf die Reihe zu bringen. Stattdessen hast du dich entschieden, zu dem Gott Israels zu kommen, dich als arme Frau auf dieses Feld zu begeben, dort zu sammeln wie eine Obdachlose, deine Schwiegermutter zu supporten, was ja auch eine Belastung ist. Du hast auch hier nicht die Männer gejagt, nach Liebe gesucht oder warst hier am Tindern oder am Daten, sondern sie hat den Weg gewählt, der nicht ihr am meisten Freude bringt, sondern der in Israel der beste Weg wäre. Sie hat ihren verstorbenen Mann dadurch geehrt, dass sie seine Linie weiterführt. Und der Boas war wahrscheinlich auch ein älterer Mann. Also es war jetzt nicht so ein toller junger Hecht wahrscheinlich, auch wenn sein Name der Kräftige, der in Kraft kommt und der Potente bedeutet. In ihm ist Kraft der Potente, also ist auch irgendwie krass. Aber der war wahrscheinlich ein älterer Typ. Und hier hat aber die Ruth gesagt, hey, ich will lieber das Richtige tun für Gott und im Glauben und die Ordnung in Israels Ehren, statt das zu tun, was vielleicht fleischlich und menschlich nach meinem Herz ist. Richtige und das Beste wäre. Und da erkennen wir einfach so einen großen Glauben und eine große Treue, generell in Ruth. Dieses Buch hat immer diesen Switch so ein bisschen vom Verborgenen zum Öffentlichen so. Und hier auf der Tenne, im Verborgenen, auf der Scheune, passiert diese Begegnung mit Boas. Davor im Verborgenen wird Naemi die Treue geschworen. Und es fällt aber dann auch immer öffentlich auf dem Feld dann der Boas sagt, wow, was geht denn hier ab? Richtig cool, dass du so treu bist zu Gott. Und jetzt switcht auch diese Szenerie weiter an die Tore der Stadt, eben den Ort, wo diese ganzen rechtlichen Sachen geklärt wurden von den Männern. Davor kommt noch die Ruth zurück zu Naemi, berichtet ihr von allem. Und die Naemi sagt, bleib still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Und da sehen wir, wie aus dieser Frau, die völlig zerstört war von ihrer Situation, so ein krasser Glaube wurde, die sagt, hey, wir warten einfach. Das wird jetzt so geschehen, wie es geschehen soll und es wird gut sein. Da ist so ein Glaube, so ein Vertrauen einfach, weil sie die Handschrift Gottes auf ihrem Leben entdeckt hat. Ihre Situation ist eigentlich noch dieselbe, sie hat einen Schicksalsschlag erlitten, aber da ist jetzt ein Glaube, ein Vertrauen und da ist daraus auch eine gute Art von Aktivität entstanden. Sie gibt Tipps, sie berät, sie tröstet, sagt, hey, lass uns warten zusammen, let's go. Richtig, richtig cool. Und der Boas, der Kräftige, der Potente, der geht los und erfüllt diese Pflicht als Löser. Könnten wir auch für uns Ehemänner so als Ansporn nehmen, unsere Pflichten vor Gott und für die Familie zu erfüllen? Aber am Ende ist Boas natürlich ein Bild auf den wahren Löser und Erlöser Jesus Christus, der die Rechtssache erledigt für uns, der nicht geruht hat, bis er sich ein Volk gerettet hat aus allen Nationen und sie in sich erlöst und in eine himmlische Familie eingefügt hat. Einfach mega, mega. Und so passiert so eine Art von Showdown an diesem Tor. Und es gibt aber noch ein kleines Problem. Es taucht ein näherer Verwandter auf. Und es war im Endeffekt, es muss immer der nächste Verwandte, der hat das erste Recht, die Situation zu ändern. Bedeutet, das ist ein anderer Typ, der jetzt die Ruth heiraten könnte. Und der hört sich die ganze Sache an und denkt sich so, ja gut, ich kann jetzt meine Ressourcen hier reinstecken. Ich heirate eine Frau, ich unterstütze ihre Schwiegermutter, ich helfe ihr. Das kostet mich etwas. Das Problem ist aber, das Kind wird nicht mein eigenes sein. Bedeutet, meine Ressourcen schwinden, aber Ressourcen eines anderen steigen. Und er selber sagt, ich kann das nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht tun. Er denkt an seinen Vorteil, aber der andere, der Boas, der sagt, hey, ich will das ganze Paket, ich verderbe meinen Erbteil und er löst es, er klärt die Sache rechtlich, er heiratet die Ruth bekommt einen Sohn von ihm, den Obed und das ist so cool, jetzt können wir mal schauen, wie verdorben der Erbteil des Boas wurde, denn der Obed war der Opa von König David, der dann später der König Israels war, der selber ein Vorfahr von Jesus war. Und wie cool ist das, dass Gott hier am Ende vom Buch Richter steht so, hey, es gab keinen König in Israel und nur Chaos. Und jetzt sehen wir so eine Story von Frauen und es klingt wie eine Liebesgeschichte, aber am Ende ist es so ein Wow-Ding, weil das Evangelium drinsteckt. Gott nimmt die Person aus der Fremde, er rettet sie, er klärt die gerichtlichen Probleme. Und er stellt damit aber eine ewige Er startet eine ewige Familie hier mitten in Israel, indem er die Juden und die Fremden zusammennimmt, sich ihnen offenbart und was so Gutes draus macht. Ich finde es einfach so mega, mega genial. Da ist eine Frau, die wäre absolut verloren gewesen, ohne Perspektive. Die hatte gar nichts. Und jetzt ist sie im Stammbaum des Messias drinnen. Eine Frau, die kein Recht auf nichts hatte, die wurde gerettet und so erhöht für diese kleine Treue, die sie da bewiesen hat. Wie schön ist das? Und auch die Schwiegermutter, die jubelt, die schreit, die anderen Leute im Dorf sagen, hey, deine Schwiegertochter, die ist noch viel besser als 7 Söhne. Und so ein Galt war es damals. Und was ist das für eine Ehre, die die Ruth auch da bekommen hat, öffentlich und vor allem, weil sie deinem Kleinen treu gewesen ist und sich zu Gott und zu seinen Plänen und zu seinem Volk gestellt hat. Für mich ist einfach so genial, wie Gott in Zeiten des Mangels schon im Verborgenen etwas wirkt. In Ruth am Anfang sagt sie, hey, Gott hat mich leer gemacht. Aber das Buch endet mit Fülle und Fülle und Fülle. Er hat ihr nicht einfach eine Familie geschenkt, er hat sie in den Stammbaum Jesu Christi eingepfropft. Wie krass ist das denn, wenn du sagen kannst, hey, mein Nachfahre ist Jesus. Natürlich nach dem Fleisch und nicht nach seiner Göttlichkeit, aber hey, es war Gottes Weg, in diese Schöpfung zu kommen. Und es ist einfach so ein krasses Bild für die Erlösung Gottes, für Jesus, der den vollen Preis bezahlt hat, damit wir für immer bei ihm sein dürfen. Und es ist aber auch ein großes Bild für uns als Menschen, dass egal wie unsere Story beginnt, egal wie deine Familienstory war, egal wie dein Elternhaus oder deine Umstände aussehen, es sollte nicht deine Gegenwart und auch nicht deinen Ausgang bestimmen, sondern du darfst durch den Glauben aussteigen aus der Bitterkeit, aus dem Schmerz, aus dem Leid. Du brauchst dich nicht zu identifizieren mit dem, was schief ging, sondern du darfst einfach im Glauben sagen, hey, du Gott bist mein Gott, ich gehöre zu deinem Volk, ich will bei dir sein bis zum Tod und darüber hinaus. Und er wird im Verborgenen treu wirken und dienen, bis die Sache vollendet ist. Und er wird dich an dieses Ziel bringen. Und du darfst dich im Glauben heute einfach dazu stellen. Ich finde es einfach so schön, was wir für einen Gott haben, der wiederherstellt. Da war noch vorhin in den Eindrücken dieses Wort der Wiederherstellung. Gott will wiederherstellen. Ich weiß nicht, was dich plagt, was dich betrifft, aber Gott will wiederherstellen. Und Gott stellt Familien wieder her, Gott stellt Besitz wieder her, aber Gott richtet dabei etwas noch viel Größeres auf, weil du hast einen Anteil an einem ewigen Erbe. Es geht über diese Schöpfung hinaus. Jesus sagt, ich bereite im Himmel Wohnungen vor. Ich will, dass ihr für immer in meinem Erbe lebt, in einer ewigen Gemeinschaft mit mir. Und da will ich einfach einen Aufruf machen, falls du heute Jesus noch nicht kennst. Will ich dir die Möglichkeit geben, dass du ein Gebet sprechen kannst und ihn annehmen darfst, wie wir das so nennen würden. Jesus Christus ist Gott, er wurde Mensch, er starb am Kreuz für dich, er ist gestorben und von den Toten wieder zurückgekommen, er ist in den Himmel aufgefahren und er regiert dort. Und er hat Interesse daran, bereits im Hier und Jetzt in einer Beziehung mit dir zu leben, die aber von hier bis in alle Ewigkeit reicht. Und er wird wiederkommen, ganz offenbar. Bisher kam er im Verborgenen, im Kleinen, in Israel, aber er wird wiederkommen vom Himmel, wenn alle Welt ihn sieht. Und so sehen wir auch diesen Verlauf des Buches Ruth in unserer Erlösung, wenn unser König vom Himmel kommen wird, um sein Reich aufzurichten. Und er wird nicht ruhen, bis er es tut. Und falls du sagst, hey, ja, das ist der wahre König Jesus Christus, ich will mich heute dazu stellen, dann habe ich ein Gebet dabei. Wir können gerne aufstehen, wir können es gerne alle gemeinsam beten. In dem Wissen, hey, Gebet, da geht's nicht um die Worte, die wir sagen, da geht's darum, was unser Herz sagt. Willst du, dass dieser Gott dein Gott ist, dass sein Volk dein Volk ist? Willst du ankommen und bleiben bei ihm? Wenn das dein Herz ist, dann sprich's im Glauben, aber es sind nicht die Worte, die dir helfen, es ist der Gott und der Heilige Israels, der dir helfen wird, Jesus Christus. Deswegen lass uns einfach gemeinsam beten.
Jesus Christus, ich komme zu dir.
Amen. Und hey, wenn du das heute gesprochen hast, vielleicht zum ersten Mal, dann geh auf lebendigeswort.de/taufe und melde dich zur Taufe an und komm bitte nach dem Gottesdienst hier vor oder zum Infopunkt, weil wir würden dich gerne kennenlernen, dir einfach helfen, auf diesem Weg weiterzugehen, weil Ruth bedeutet übersetzt Gefährtin, weil Gott hat einen Plan, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Deswegen geh den Weg nicht alleine. Und ich will ein kurzes Gebet noch sprechen für jeden, der vielleicht was Schlimmes erlebt hat wie Naemi oder Ruth und der herausgefordert ist dadurch, der sagt, hey, ich fühle mich bitter, ich kann gerade den Plan Gottes nicht sehen. Gott macht Naemi keine Vorwürfe in dem Buch. Der sagt nicht, oh, du Kleingläubige, auch wenn sie da kleingläubig war, sondern er kommt und er sagt, hey, ich zeig dir, was ich tue und verwandle deine Bitterkeit in Süße. Und ich will einfach beten für jeden, den es anspricht, dass Gott die Süße in dein Leben hinein gießt. Oh Herr Jesus, ich danke dir, dass du der wahre Erlöser bist. Ich danke dir, dass du nicht ruhst, bis du das Gute vollbracht hast, wie du es bereits am Kreuz getan hast. Ich danke dir, dass du unsere Situation kennst. Du siehst unseren Schmerz, du siehst unseren Leid und du weißt auch, wo Bitterkeit in uns schlummert, weil es uns einfach so challenged, was wir erlebt haben und was schlimm für uns war. Und ich bete aber, dass du uns die Augen öffnest, wie du sie Naemi geöffnet hast, für dein Heil, für das Gute, was du im Verborgenen vorbereitet hast. Du führst uns von Mangel in die Fülle. Du machst durch das Holz deines Kreuzes das Bittere süß, Herr. Halleluja. Verwandle und transformiere unsere Herzen, unser Denken und bewahre unseren Glauben, dass wir mit Freude auf dich hoffen, jeden Tag. Und dass wir Überwinder werden durch den Glauben, durch den Namen Jesus Christus, durch das Blut und das Zeugnis, wer du wirklich bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gottes Segen.
Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.